Servus und habe die Ehre, zu der Jackl erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Ja, am heutigen 26. April jährt sich die wohl größte Katastrophe, die die Stadt Traunstein in ihrer bisherigen Geschichte erlebt hat, zum 175. Mal, nämlich der große Stadtbrand von 1851, der in der Nacht von Freitag, dem 25. auf Samstag, den 26. April, circa um so 23:45 in der Stadt ausgebrochen ist und eine große Verheerung, eine große Brandkatastrophe war. Bereits in der vierten Folge von der Jackl erzählt, habe ich mich ja mal mit den Stadtbränden beschäftigt. Aber weil eben dieses Jubiläum oder eben, muss ja eher sagen, weil dieser Gedenktag ansteht, des 175. Mals, dass sich der Stadtbrand jährt, habe ich mir gedacht, ich schaue mal, was in den alten Aufzeichnungen zum Thema Stadtbrand zu finden ist und bin dort bei Josef Wagner auf eine entsprechende Darstellung gestoßen. Er berichtet nämlich in seiner topografischen Geschichte der Stadt Traunstein, die 1859, also nur 8 Jahre nach dem Stadtbrand erschienen ist, auch über diesen. Und da er ja zeitlich sehr nahe am Geschehen dran ist mit seiner Darstellung, können wir ihn wohl auch als Zeitzeugen verstehen. Und er wird vieles hier, wenn nicht selbst gesehen, so doch aus erster Hand erfahren haben von den Traunsteinerinnen und Traunsteinern, die ihm berichtet haben. Hören wir uns einmal an, was Johann Josef Wagner zu berichten weiß. In der Nacht vom Freitag, dem 25. auf Samstag, den 26. April 1851, circa ein Viertel nach 12 Uhr, standen plötzlich die behufs des Pfarrhofbaus in Traunstein erworbenen Stallungen des Dekans und Pfarrers Michael Ernst und des Stadtschreibers und Landtagsabgeordneten Josef Daxenberger in hellen Flammen. Beide Stallungen befanden sich aneinandergebaut links außerhalb des oberen Tores und des Salzstadels. Der Luftzug von Norden trug das Feuer mit rasender Schnelligkeit auf die anstoßenden, mit Holz, Heu und Stroh gefüllten Scheunen der Höllbreuers Witwe und anderer, so wie auf die Häuser bei der Salinstiege über, wodurch deren Bewohner gezwungen waren, ihr Leben auf der Rückseite durch Türen und Fenster zu retten. Obwohl sogleich beim ersten Feuerlärm Leute genug zum Löschen herbeieilten, so war man doch nicht imstande, das Feuer zu bemeistern. Da nun die Flammenwut sowohl die Stadt als die Au mit der Saline bedrohte, entstand Verwirrung. Das Salinenpersonal mit seinen Löschanstalten konnte nicht mehr zu Hilfe kommen. Die der Stadt reichte nicht mehr hin. Nach mehr östlicher Wendung des stärkeren Windes ergriff die Flamme auch den Salzstadel und zog auf diesem und auf den Dächern der gegenüberstehenden Häuser bis zu den beiden oberen Toren hin. Dort wurde zwar durch die Spritzen von Stein und Altenmark dem Feuer Einhalt getan, aber währenddessen hatte das Feuer auch schon die inneren Häuser der Stadt südwestlich und von rückwärts, wo man des Berghanges wegen gar nicht zukonnte, mit solcher Schnelligkeit ergriffen, dass alle Hoffnung zur Rettung der Stadt schwankend wurde. Schon loderte die erste Häuserreihe hoch auf, sodass um 2:30 Uhr durch die glühende Hitze die südliche Dachseite der Kirche und die Kuppel des Turmes in Brand gerieten. Um 3 Uhr schlug die Uhr zum letzten Mal. Darauf stürzte bald die Kuppel in sich zusammen und alle Glocken zerschmolzen. Es fiel nun zwar Regen und Schneegestöber, aber auch der Wind wurde immer heftiger. Das brennende Kirchendach warf einen fürchterlichen Feuerregen auf die Sonnenseite der Häuser am Stadtplatze. Zündete zuerst das Haus des Landwirts an und wälzte sich nun gleichzeitig auf beiden Häuserreihen unaufhaltbar fort bis zum unteren Tor. Obgleich bis ungefähr 7 Uhr gegen 20 Feuerspritzen angelangt und tätig war. die Einwohner der Vorstadt Vorberg, worüber der Sturm den Feuerstrom aus der oberen Stadt hoch in die Luft dahinwirbelte, wehrten tätigst auf ihren Dächern die fallende Glut ab. Dennoch entzündete eine brennende Schindel das unbewachte Dach einer Holzhütte und über kurz lag die südliche Häuserreihe in Asche. Nur durch lebensgefährliche Wagnis vieler wurden andere Teile der Stadt und Vororte gerettet. 90 Häuser und 30 Scheuern lagen in Schutt. So half ferner nichts als Gottes Barmherzigkeit zu erflehen, dass er die Herzen der Menschen zum Mitleid bewege. Dies geschah auch in reichlichem Maß. Die Nachricht, dass und wie es in Traunstein brenne, brachte der Eilwagen, der nachts 2 Uhr hier durchfuhr, nach Salzburg, von wo aus sie sogleich nach München telegrafiert wurde. Am Sonntagmorgens bildete sich schnell ein provisorisches Hilfskomitee aus 8, später nach Ankunft eines königlichen Kommissärs 14 Mitgliedern, um die zu hoffenden Gaben in Empfang zu nehmen und auszuteilen. Es ist dem Drange des Dankesgefühls unmöglich, hier nicht auch der außerordentlichen Teilnahme an dem Unglücke Traunsteins und der Hilfe und Trost spendenden Wohltäter zu gedenken. Schon Sonntagabends 4 Uhr kam seine Majestät König Max selbst hier an, stieg am Wispauerschen Neubau aus, verfügte sich dann zu Fuß durch die rauchenden Trümmer und einsturzdrohenden Häuserreihen, übergab sogleich dem Hilfskomitee eine Anweisung zu 4.000 Gulden aus der Kabinettskasse und reiste am Montag früh wieder ab. König Ludwig wies 3.000 Gulden an. Die Königin Marie schickte Decken, Hemden, Socken und andere Kleidungsstücke und alle Mitglieder des königlichen Hauses reichten bedeutende Spenden. Die Einwohner der Residenzstadt überschickten 32.000 Gulden an Geld, 50 Kisten mit Effizien und Naturalien. Sogar Köln am Rhein und Schaffhausen sandten erhebliche Gaben. Salzburg leistete verhältnismäßig das meiste. In allen Städten und Märkten Bayerns bildeten sich Hilfsvereine, die Liedertafeln gaben Produktionen, ja mehrere Regimenter verzichteten auf eine Tageslöhnung und überließen den Ertrag den durch Brand verunglückten Traunsteins. Alle Schankungen an barem Geld zusammengenommen erreichten die Summe von 150.000 Gulden. Und was an Getreide, Viktualien, Kleidungsstücken, Baumaterialien etc. mit der rührendsten Freigebigkeit gespendet wurde, hat gewiss einen Wert von 50.000 Gulden. Gott vergelt es. Aus der Brandversicherungskasse hatte die Stadtkirche 15.000 Gulden anzusprechen und die übrigen Beteiligten ihrer 97 erhielten aus derselben Kasse 280.979 Gulden 52 Kreuzer. Wer aber hat das beschriebene Unheil des Brandes gestiftet? War es Fahrlässigkeit oder Vorsätzlichkeit? Es ist noch nicht weder juridisch noch moralisch ermittelt. Gewiss ist nur, dass vor und nachher Brandandrohungsbriefe gelegt wurden und infolge solcher noch einmal die Getreidescheune und ein zweites Mal Wohnung und Stallung der Hintermühle am Ende des Vororts Wiese ein Raub der Flammen wurden. Die abgebrannten erarialischen Gebäude sind das Königliche Landgericht, das Königliche Rentamt, das Königliche Hauptsalzamt und die Hauptsalzamt Kassa. Die abgebrannten kirchlichen Gebäude, erstens die Stadtpfarrkirche, zweitens das Corpus Christi Bruderschafts- und drittens das Allerseelen Bruderschaftslokale. Unter den magistratischen Gebäuden gingen zugrunde erstens der Stadtturm außer dem oberen Tor, zweitens das innere Tor, drittens die Wohnung rechts des inneren Tores, viertens das Stadtturmhaus, fünftens die Stadtkammer, sechstens das Rathaus, siebtens das Schulhaus, achtens das untere Tor, vulgo Jackelturm, neuntens das Bruderhaus. Den traurigsten Anblick bot wohl die St. Oswald Stadtkirche. Das Gewölbe des Chors war eingestürzt. Das Kirchengewölbe wäre ebenfalls in kurzer Zeit dem Einsturz erlegen, hätte es nicht durch die Bemühungen des Taglöhners Jakob Palmer schnell ein Notdach erhalten. Das Sanctissimum im Tabernakel, der Kreuzpartikel, die schönere Monstranz, alle Kelche und der kostbarste Ornat konnten noch der Zerstörung entrissen werden. Wunderbar betätigten sich die Kräfte für die Wiederherstellung der Kirche, indem mehr als 50.000 Gulden darauf verwendet wurden. Nur der Turm bedarf noch weiteren Aufbaus. Das Hauptbild des Hochaltars und die der neuen Seitenaltäre fertigte der Maler Lachner in München. Die Statuen am Hochaltare und die Kanzel sind eine Arbeit des Bildhauers Breckle in München. Die Orgel machte Orgelbauer Ehrlich in Landshut. Statt des erst 1845 um ca. 8.000 Gulden hergestellten Geläutes, wobei die Hauptwohltäter Frau Clara Oberndorfer, Damberger Wirtswitwe und Herr Xaver Eder, bürgerlicher Handelsmann, waren, wurde wieder ein neues beigeschafft, zu welchem, wie zu kupfernen Dachrinnen, speziell aus den Brandhilfsgeldern der Stadtkirche 6.000 Gulden zugemittelt wurden. Längere Zeit nach dem Brande hat es den Anschein, als ob die Erbauung eines neuen Rathauses auf späte Jahre sich hinausschieben würde. Man verkaufte sogar die Brandstätte des alten Rathauses samt Garten, laut Kaufbriefes vom 15. Oktober 1853 an das königliche Staatserar, welches um eben diesen Preis die Brandstätte des alten Landgerichtsgebäudes an den Weinwirt Josef Wissbauer behufs Herstellung eines größeren Gasthofes veräußert hatte. Allein die Sache gestaltete sich bald günstiger und schon unter dem 4. Juni 1855 kaufte die Stadtgemeinde Traunstein die Bortenwürkersche Brandruine samt Garten um 10.000 Gulden. Der Kaufbrief ist erst vom 9. Mai 1857 und eine weitere Bauplatzparzelle um 1.056 Gulden und in den Sommern 1855, 56 und 57 wurde das neue Rathaus im gotischen Stile vom königlichen Bauingenieur Herrn von Capella in Reichenhall vortrefflich ausgeführt. Die Baukosten betrugen nahezu 30.000 Gulden, einschlüssig des Kaufschillings per 11.056 Gulden für die Baustelle. Bestritten von dem Kommunalvermögen, doch hatte die Bürgerschaft 1.700 Gulden für die Hand- und Spanndienste zu leisten. Auf den Ruinen des alten Rathauses und des früheren Baron-Kernhauses wurde das neue Landgerichtsgebäude erhoben. Während zugleich die Gebäude des königlichen Rentamtes und des königlichen Hauptsalzamtes in der Stadt auf ihrem ehemaligen Standpunkte erneuert wurden und die Bürger ihre Wohnungen wiederhergestellt, teilweise auch vertauscht oder verkauft und sich außerhalb der Stadt angebaut haben, musste der Magistrat die ausgebrannten Tore und Türme ganz abbrechen, um die Passage freizumachen, wodurch aber die Stadt ihr altertümliches Ansehen verlor und hatte noch für ein Schul-, Kranken- und Bruderhaus zu sorgen. Letzteres wurde größtenteils und zuerst aus dem eigenen Fonds erbaut. Soweit also Johann Josef Wagner über die Geschehnisse und die Folgen des Stadtbrandes am 26. April 1851. Und in der Folgeepisode von der Jackel erzählt, habe ich noch einen Zeitungsbericht für euch, in dem das Brandgeschehen sehr dramatisch geschildert wird. Also bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Habe die Ehre. Thank you.